Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 72. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wer möchte nicht gesund älter werden, voller Energie bleiben und das Beste aus seinem Körper rausholen? Die Forschung zur Langlebigkeit boomt. Von bahnbrechenden Erkenntnissen in der Stammzellmedizin bis hin zu neuen Biomarkern, die uns verraten, wie schnell wir wirklich altern. Aber was ist Hype und was wirklich vielversprechend?
Klein, aber fein.
Im Alter immer noch fit sein und die Enkelkinder über den eigenen Kopf heben können, das klingt nach einem Traum, oder? Aber an manchen Orten der Welt ist das Realität. Habt ihr schon mal von den Blue Zones gehört? Das sind Regionen, in denen überdurchschnittlich viele Menschen über 100 Jahre alt werden. Dazu gehören Okinawa in Japan, Ikaria in Griechenland, Sardinien in Italien, Nicoya in Costa Rica und Loma Linda, das liegt in Kalifornien. Dort gibt es klare Muster, die zu einem langen und gesunden Leben beitragen. Aber was ist es, das sie so besonders macht? Was ist ihr Geheimnis? Die Wissenschaft hat einige Gemeinsamkeiten entdeckt, die wir uns abschauen können. Erstens die 80%-Regel. In Okinawa gibt es eine einfache Faustregel. Man isst nur, bis man zu 80% satt ist. Das verhindert Überessen, unterstützt den Stoffwechsel und hält den Körper länger gesund. Zweitens, pflanzlich und natürlich essen. In den Blue Zones stehen Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse und Vollkornprodukte ganz oben auf dem Speiseplan. Fleisch wird selten gegessen. Dafür gibt es viele Polyphenole und Antioxidantien. Drittens, natürlich in Bewegung bleiben. Die Menschen in den Blue Zones gehen viel zu Fuß, arbeiten im Garten oder sind einfach den ganzen Tag über in Bewegung, ohne dafür ins Fitnessstudio zu rennen. Und viertens, soziale Bindung. Ob enge Freundschaften, regelmäßige Treffen oder das Gefühl, eine sinnvolle Aufgabe im Leben zu haben, all das senkt den Stresspegel und erhöht die Lebensqualität. Wenn du gesund älter werden willst, musst du nicht gleich nach Okinawa ziehen. Du kannst dir diese einfachen Prinzipien auch hier in den Alltag holen. Oder hör einfach meinem heutigen Gast zu. Denn sie hat sich aus wissenschaftlicher Perspektive tief mit der Frage beschäftigt, wie können wir nicht nur länger leben, sondern auch länger gesund bleiben.
Experte der Woche.
Heute spreche ich mit Nina Ruge, die vielleicht viele aus dem Fernsehen kennen, die aber längst eine der führenden Stimmen im Bereich Longevity geworden ist. Nina ist Moderatorin, Journalistin, Autorin und eine echte Expertin, wenn es um gesunde Langlebigkeit geht. Viele erinnern sich an sie aus dem Frühstücksfernsehen, dem Abendjournal oder als Moderatorin von Leute heute, wo ihr berühmter Schlusssatz »Alles wird gut« Kultstatus erreichte. Aber was viele nicht wissen, bevor sie ins Fernsehen kam, arbeitete sie als Lehrerin für Deutsch und Biologie. Heute unterrichtet sie immer noch, allerdings nicht in der Schule, sondern als Autorin und Wissenschaftsjournalistin, wenn es um die neuesten Erkenntnisse aus der Longevity-Forschung geht. Seit Jahren setzt sie sich intensiv mit der Frage auseinander, wie können wir nicht nur länger, sondern auch gesünder leben. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, darunter Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen und ihrem neuesten Werk Ab morgen jünger. Liebe Nina Ruge, schön, dass du zum zweiten Mal bei mir im Podcast bist. Beim letzten Mal haben wir schon viel über Longevity gesprochen, aber jetzt legst du mit deinem neuen Buch Ab morgen jünger noch eine Schippe drauf. Was hat dich diesmal gereizt, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, da bist du, hallo Hardy erstmal. Hallo. Ich glaube, da bist du genauso unterwegs wie ich. Wenn man sich so ein bisschen einfuchst in die vielen verschiedenen Bereiche, in denen geforscht wird und die vielen Newsletter und das viele, was hier ans Tageslicht kommt über zum einen den Alterungsprozess als auch zu dem, was wir alles tun können, da muss man ja dranbleiben. Das heißt, ich wollte unbedingt nach meinen 4, wow, Bestsellern, unbedingt den neuesten Stand der Forschung überschreiben oder sagen Überblick geben über den neuesten Stand der Forschung und möglichst auch in die Zukunft gucken. Was kommt da an irrsinnigen Ideen und Möglichkeiten auf uns zu?
Dann erzähl uns doch mal bitte, wie werden wir denn ab morgen jünger?
Deshalb heißt das Buch ja ab morgen, weil es soweit noch nicht ist. Aber es ist schon, was an Milliarden investiert wird. Du weißt es ja selber, Altos Labs beispielsweise, Jeff Bezos, die epigenetische Reprogrammierung, wo man dran arbeitet, ganze Organe zu verjüngen und vielleicht sogar den ganzen Körper mit der epigenetischen Reprogrammierung, den Yamanaka-Faktoren. Und da sind ja nicht nur Altos Labs und Calico dran, da sind noch viele andere Firmen dran mit neuen Transportvehikeln, wie man diese Faktoren in unsere Zellen kriegt beispielsweise. Aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist die ganze Welt der Small Molecules, also die kleinen Moleküle. Allein der Professor Geiger an der Uni Ulm, der jetzt ein Molekül gefunden hat, ein großer Zufall, und er hat diesen Zufall gepackt, dass die Stammzellenalterung verlangsamt. Das ist, wie er das beschrieben hat, wir haben ein ganz zentrales Molekül bzw. ein Eiweiß in unseren Zellen, in den Stammzellen. Mit zunehmendem Alter kriegen die ADHS, also werden so zappelphilippmäßig und können sich nicht mehr so genau auf ihre ganzen Steuerungsfunktionen konzentrieren und fangen dann an, Blödsinn zu machen. Und dieses Molekül, das heißt CD, schieß mich tot, dieses kann er mit seinem Molekül wieder zur Raison bringen. Also auch sowas finde ich irre. Die Stammzellenalterung, von dem, von der ja alles abhängt, was da gebildet wird an neuen Zellen in unserem Körper, die zu reduzieren. Und dazu habe ich 1000 Beispiele in dem Buch. Wer sich so ein bisschen faszinieren lässt von der Zellbiologie des Alterns, der wird da wirklich einen Krimi entdecken.
Ja, es ist wirklich faszinierend. Du erwähnst ja auch ein besonderes Prinzip, messen, machen, messen. Warum ist es so wichtig, die individuellen Altersprozesse zu tracken und welche konkreten Methoden empfiehlst du?
Jeder altert anders und in einem unterschiedlichen Tempo. Das sind ja auch die neuesten Erkenntnisse der Proteommessung. Man kann ja heute sogar schon messen, ist noch nicht als Produkt verfügbar, kommt aber bald, welche Proteine aus dem Gehirn zum Beispiel, aus der Leber, aus der Niere, die im Blut schwimmen, zeigen ein altes Muster, also das Muster eines alten Menschen. Und daran kannst du ablesen, in welchem Organ du jetzt ganz individuell als erstes alterst. Das ist schon mal ein schlagendes Beispiel dafür zu erkennen, jeder altert anders und altert anders schnell. So, und das eben hängt ja auch von ganz vielen Lebensstilfaktoren ab, hängt aber auch von bestimmten genetischen, polygenetischen Faktoren. Das heißt also, one fits all, also ich nehme jetzt das Nahrungsergänzungsmittel, weil die Nina oder der Hardy mir das empfehlen, ein völliger Schwachsinn. Man muss gucken, wo stehst du in vielen Parametern, das möglichst, das wird ganz bald kommen, AI-basiert auswerten, weil es sind so viele Daten, auch gerade wenn du noch Variables dazu nimmst. Und dann ganz individuell das tun, was für dich das angemessen ist, um das Altern zu verlangsamen.
Viele Menschen wissen gar nicht, welche Werte sie messen sollen. Kannst du uns kurz erklären, was genau ist ein Biomarker und welche drei sind aus deiner Sicht am wichtigsten für unsere Langlebigkeit?
Darüber wird ja ganz heftig diskutiert in der seriösen Langlebigkeitsforschung. Da gibt's ja jetzt auch das Biomarker-Konsortium am Buck-Institut. Das hat jetzt gerade stattgefunden im Dezember am Buck-Institut for Research on Aging in Kalifornien, weil es ja immer mehr Biomarker gibt und die Aussagekraft von etlichen, die früher als ganz wichtig angesehen wurde, plötzlich nicht mehr so wichtig ist und sich da ganz, ganz vieles verschiebt. Also die sehr wichtigen Biomarker sind Blutwerte. Das haben wir so ein bisschen in der Longevity-Forschung nach hinten gestellt. Jetzt rückt es ganz nach vorne. Das ist einfach so. Die Schulmedizin macht schon mal ganz viel an Präventionsmedizin, wenn wir das wollen und wenn das die Krankenkassen bezahlen oder wenn wir das privat bezahlen. Das ist aber, was wir so an klassischen Blutanalysen, Labor, wie das so schön heißt, bekommen, finanziert bekommen von den Kassen, nicht allzu viel. Sprich, sich da mit einem Longevity-Experten oder einem funktionalen Mediziner auseinanderzusetzen und zu sagen, welche Werte sollte ich denn da nochmal testen? Viele des Fettstoffwechsels beispielsweise werden in so einer normalen Untersuchung gar nicht getestet. Und man kommt zum Beispiel bei jungen Menschen dann nicht so leicht drauf, dass der eventuell einen genetisch veränderten Fettstoffwechsel hat, der zu einem frühen, überraschenden Herztod führen kann. Solche Dinge halte ich für wahnsinnig wichtig, aber auch so langsam entgleitende Zuckerwerte, aber so vieles andere. Auch mal Selen, B-Vitamine, auch mal D checken, was hast du da und was fehlt dir vielleicht. Also das halte ich für ganz wichtig. Du hast mich nach den drei wichtigen Biomarkern gefragt. Ich halte sehr viel von Wearable-Messungen. Ein Biomarker ist der Schlaf, die Schlafqualität. Und wenn wir wissen, was im Tiefschlaf passiert an Mitochondrienregeneration, an Säuberung des gesamten Gehirns, weil unsere Zellen schrumpfen und die ganze Gehirnmasse schrumpft um 40% und es kann dann viel besser gespült werden durch die Glymphe. Also ich halte viel davon, den Biomarker Tiefschlaf zu messen und etwas dafür zu tun, dass man mehr Tiefschlaf hat. Und wenn du wichtige also ich glaube, es hängt auch wiederum sehr, sehr stark von dem Einzelnen ab. Bei mir zum Beispiel ist die Herzfrequenzvariabilität ein ganz wichtiger Biomarker, weil ich durchaus dazu neige, mich dauerhaft zu fordern und bin auch häufig im Dauerstress. Ich empfinde den als positiv. Aber mein Körper sagt, ab einem gewissen Mangel an Regeneration, das ist aber jetzt negativ für mich. Und die Herzfrequenzvariabilität zu sehen in ihrer bei mir sehr niedrigen Form, was nicht gut ist, ist für mich ein wichtiger Spiegel.
Ja.
Wenn du dann, ja, gut, aber du hast ja nur nach dreien gefragt. Jetzt basta.
Genau, also es war Schlaf, Herzratenvariabilität und der dritte?
Ja. Das dritte Blutwerte.
Ah, Blutwerte.
Ja.
Genau, Blutwerte ist ein gutes Stichwort, weil du beleuchtest ja auch viele Nahrungsergänzungsmittel in deinem Buch. Welche drei würdest du als aktuell Must-Haves definieren?
Ja, das sind immer so diese, gib mir die Pille, damit ich älter werden kann und gib mir die drei Must-Haves. Ich glaube, es geht dir ganz genauso, wenn du dir die Forschung anschaust und den Stand heute, da ist so vieles so wahnsinnig spannend, dass ich es nicht sagen kann. Gut, also wenn du wirklich nur drei haben willst, eine klassische randomisierte, placebo-kontrollierte Studie ist die DoHealth-Studie, geleitet von der Uni in Zürich. Und die hat über 6 Jahre Menschen über 70 gecheckt, die die Dosis von 2000 internationale Einheiten Vitamin D, 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren plus dreimal in der Woche ein leichtes Kraftprogramm durchgeführt haben. Und andere haben es nicht gemacht. Und diese Studie hat das frappierende Ergebnis gegeben, dass die Krebsrate über alle Krebsarten um 61% reduziert ist. Also Omega-3-Fettsäure, Vitamin D, extrem wichtig. Und je älter du wirst, die ganze Gruppe der B-Vitamine. Und wenn ich da noch was draufsetzen darf, Selen, habe ich jetzt gerade einen Podcast gemacht mit einem Experten, habe ich jetzt auch wieder ein bisschen aus dem Radar verloren. Mhm. Selen ist so wahnsinnig wichtig, gilt auch für Zink, Magnesium. Das aber nicht alles gemeinsam nehmen, weil wir nur einen Transporter haben, sondern möglichst in gewissen Abstand, sodass das auch wirklich aufgenommen wird. Ja gut, das sind jetzt so die, die man schon kannte. Und die der nächsten Generation, die stelle ich halt im Buch vor. Aber da weiß man noch nicht hundertprozentig, ob die dieselbe Bedeutung haben wie eben D, Omega-3 etc.
Die neueste Generation der Nahrungsergänzungsmittel, wie du sie gerade eben erwähnt hast, Ketonester, Urolithin A, Alpha-Ketoglutarat, was ich auch nehme, oder NR, NMN, kannst du kurz erklären, was diese Stoffe so besonders macht?
Ja, die meisten helfen uns bei der ATP-Produktion. Also das heißt bei diesen Kleinstbatterie-Produktionswegen, die wir ja milliardenfach in jeder Sekunde in unserem Körper ablaufen haben. Das ist schon so irre, ja, dass wir so viel ATP pro Tag produzieren und verbrauchen, wie wir wiegen. Ja, das ist einfach unfassbar. Und da wir nun eben ab dem 35. Lebensjahr deutlich, und das ist nicht zu widerlegen, weniger ATP-Produktion haben in unseren Mitochondrien, in unseren Zellkraftwerken, die Zellkraftwerke also weniger effizient arbeiten, gleichzeitig aber viel mehr freie Radikale produzieren, was in der großen Menge ungünstig ist, in der kleinen Menge sind die ja gut, macht es schon ganz viel Sinn, unsere Mitochondrien nach vorne zu bringen. Das heißt also, die Alterung der Mitochondrien oder vielleicht auch die Erneuerung anzuschieben. Und dafür stehen Alpha-Ketoglutarat, das den Citratzyklus pusht, beziehungsweise wichtig ist für den Citratzyklus, wo wir Energiezufuhr organisieren. Dann das ganze NAD+, das eben das Schlüsselmolekül auch für unsere Langlebigkeitsenzyme, die Sirtuine beispielsweise, aber auch fürs Immunsystem, CD38 und vieles andere mehr, PARP. Das klingt jetzt so, NAD+ ist ein milliardenfach im Körper zirkulierendes, billionenfach Molekül, das so wichtig ist für die Energieproduktion und von dem wir sehen, dass es im Alter deutlich weniger wird. Bis heute weiß man nicht hundertprozentig, wie man es von außen auffüllen kann. Mhm. Deshalb sagt man sich, wir wissen, NAD+ als Molekül ist so instabil, das können wir nicht per Tablette aufnehmen, das zerfällt sowieso. Wenn wir es spritzen intravenös, ist von all denen, die aus der Medizin kommen und Langlebigkeitsforscher sind, wird es nicht empfohlen, weil die sagen, wir haben viel zu wenig Erkenntnisse darüber, was ein solcher Schuss an NAD+ zum Beispiel an schlafenden Krebszellen bewirken könnte. Das nicht. Aber die Vorstufen, wo sich der Körper, das also per Pille, wo sich der Körper aussuchen kann, ey, ich brauche eigentlich mehr NAD+, ich habe hier die Vorstufen dazu, da baue ich mir mein NAD+ selber. NR-Nicotinamidribosid oder eben das NMN, das bei uns in Europa noch nicht offiziell als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist und deshalb als Chemieprodukt bezeichnet werden muss, gekennzeichnet werden muss. Also ich nehme halt das NR. Und das Urolithin A, das finde ich, da habe ich ein ganzes Kapitel im Buch dazu, das finde ich so spannend. Da ist auch wieder so eine gewisse Irreführung, ja, dass, weil wir wissen aus dem zum Beispiel, wie heißen unsere schönen Granatapfel? Genau. Ja. Im Granatapfel ist das Molekül, das die Vorstufe in unserem Körper bildet für die Urolithin-A-Produktion durch unsere Darmbakterien. Fein, wenn ich also diesen Granatapfelextrakt dann zu mir nehme, dann kann es gut sein, dass ich mehr Urolithin-A durch meine Darmbakterien produziere. Und das geht dann ins Gehirn, das geht in den ganzen Körper und schiebt die Mitophagie an. Das heißt also, die Mitochondrien, die nicht mehr gut funktionieren, werden kaputt gemacht und recycelt und dann bilden sich neue. Oder alte Mitochondrien werden fit gemacht. Das ist nachweisbar durch Urolithin A. Jetzt heißt es, ja, ich habe hier eine Tablette, da ist wunderbare Vorstufe, die Vorstufe meiner Bakterien drin. Aber viele Menschen haben die Bakterien gar nicht im Darm. Und man müsste so viel Granatapfelsaft trinken, ich weiß nicht, wie viel Liter pro Tag, um überhaupt einen Effekt zu haben. Deshalb halte ich ganz viel davon, Urolithin A in der Reinform. Blöd, dass das in Europa noch nicht zu haben ist. Ich bestelle es mir für sehr viel Geld in den USA, was ich sehr schade finde und hoffe, dass es bald auch bei uns zu haben ist. Coenzym Q10 ist ganz, ganz wichtig, ebenfalls für die Energieproduktion, wird auch deutlich weniger in unseren unterschiedlichen Organen unterschiedlich schnell. Im Herzen geht es relativ schnell, leider. Und deshalb ist zum Beispiel in Japan, ist Coenzym Q10 gehört zu einer Herzinsuffizienztherapie ganz offiziell dazu, bei uns nicht. Und das Coenzym Q10 ist sehr schlecht bioverfügbar, also man muss darauf achten, dass es in höherer bioverfügbarer Form verarbeitet ist, um es besser aufnehmen zu können.
Ja, sehr schön. Also es ist ja wirklich ein großes Feld, was du wirklich sehr detailliert erklärt hast in deinem Buch. Das hilft bestimmt jedem, der es liest. Es gibt aber noch zwei, ich sag mal so, vermeintliche Wundermittel. Metformin und Rapamycin. Also ursprünglich für die Diabetesbehandlung, das Metformin und das Rapamycin als Immunsuppressionsmedikament, also nach Organtransplantation. Die scheinen positive Effekte auf die Langlebigkeit zu haben. Was macht diese Stoffe besonders? Ja.
Ich kenne auch viele, die das nehmen. Ja, das Rapamycin darf man möglichst, also Menschen, die mit einer Spenderniere leben, müssen das täglich nehmen. Aber die, die das als ein Langlebigkeitsmedikament nehmen, nehmen das vielleicht einmal in der Woche. Aber dann durchaus in Dosen, die schon was hermachen. Ja? Mhm. Ich tue es nicht, weil ich einfach diese Abwehr habe, mein Immunsystem zu schwächen. Und das tut es ja. Der Hintergrund ist, dass dieses Rapamycin einen Schalter in unseren Zellen, der heißt mTOR, angeht. Und dieser mTOR-Schalter hat zwei Unterschalter. Und Rapamycin legt beide, zumindest für eine gewisse Zeit lang, lahm. Das dazu führt, dass wir zum Teil sehr schöne Langlebigkeitseffekte nachweisen können im Tierversuch, zum Teil aber auch, gerade was Lunge angeht und ein paar andere Parameter, nicht so schöne Effekte. Deshalb sind jetzt auch unter Hochdruck einige Companies dabei, sogenannte Rapalogs zu entwickeln, die nur den einen Teil des Schalters blockieren, den anderen, der für uns gut ist, aber nicht. Das sind ja dann Medikamente, die diese ganzen Testverfahren, die so ewig lange dauern und so wahnsinnig teuer sind, durchlaufen müssen. Bis die fertig sind, da gibt's mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich würde das Rapamycin da, ja, nehme ich nicht. Zum Beispiel David Sinclair hat ja in einem Interview mit mir auch gesagt, er hat's auch gemacht, genommen. Jetzt nimmt das gerade mal nicht mehr. Ja, oder Matt Käberlein, ganz bekannter Forscher an der Medical School in Washington, der hat ja geradezu Wunderheilungen erlebt mit Rapamycin und seiner Frozen Shoulder. Ja, ist beeindruckend. Aber und er macht ja die Studien mit Rapamycin und Hunden. Mhm. Mittelalte, große Hunderassen, die ja nicht sehr alt werden. Und die ersten Ergebnisse sind schon ganz, ganz spannend. Gut, nehme ich so hin. Finde ich total spannend, nehme ich selber nicht. Bei Metformin ist das Thema, das ist sozusagen ein Fastenmimetikum. Das heißt, ein Fastennachahmer. Die vielen schönen Effekte, die wir durch das Fasten haben, zum Beispiel, dass sich unsere Zellen langsamer teilen und dann unsere Reparaturenzyme mehr Zeit haben, die ganze DNA abzutasten und zu gucken, ist da was kaputt und wieder zu reparieren, die haben mehr Zeit zum Arbeiten. Das heißt, es ist auch eine gewisse Krebsprophylaxe und vieles andere mehr, ist ja eigentlich erstmal ein Diabetesmedikament gewesen und wird bis heute eingesetzt. Und seit 60 Jahren auf dem Markt, man weiß, dass es ein bisschen eventuell den Muskelaufbau verlangsamen kann, aber keine großen Nebenwirkungen hat. Das finde ich eben sehr, sehr spannend. Da laufen eben jetzt die Studien. Aber und da gibt es eine ganz, ganz interessante neue Studie an Java-Affen, die spektakuläre Verjüngungseffekte oder sagen wir mal Altersverzögerungseffekte zeigt. Da habe ich mir gesagt, also ich nehme das jetzt einfach, auch wenn ich das niemandem empfehlen werde, weil die Studie, die große TAME-Studie in den USA dazu Auswirkungen auf Kognition, auf Herzkreislauf und auf Demenz, nicht nur Kognition, Demenz, sondern und auch Diabetes und damit den gesamten Alterungsprozess zu untersuchen. Die Studie läuft jetzt erst an, die dauert noch 10 Jahre mindestens. Also deshalb darf ich es keinem empfehlen.
Absolut richtig. Es muss jeder für sich selbst wissen und sich idealerweise durch einen entsprechenden Facharzt beraten lassen. Aber was sagst du den Skeptikern, die sagen, das ist Longevity, ist alles Hype, es ist unnötig, das ist Esoterik?
Ja, ich sag denen, geh mal ins Finanzministerium deines Landes und schau dir mal an, wie hoch die Gesundheitskosten sind, die ja dann steuerlich getragen werden müssen. Und was es bedeutet, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die Menschen werden jetzt nicht unbedingt immer älter. Gerade auch in Deutschland hat sich der Trend ja gerade umgekehrt. Mhm. Aber trotzdem, in den Industrienationen werden die Menschen um die 83 Jahre alt im Schnitt weltweit mit allen Schwellenländern etc. 73. Und die Durchschnittszahl des Leidens multimorbid, also an vielen Krankheiten, am Ende des Lebens ist in Deutschland 11 Jahre. Also wir leiden furchtbar mit mehreren schrecklichen Alterskrankheiten, Demenz, Schlaganfall und ich weiß nicht was alles. 11 Jahre lang am Ende unseres Lebens. Da fragt noch einer, sollen wir da über Longevity nachdenken oder in Frage stellen? Es geht ja um healthy Longevity. Es geht nicht um diese magische 110, 120, 150 Jahr Marke. Es geht darum, die Gesundheitsspanne zu verlängern und nicht die Lebensspanne.
Absolut. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist kein Hype und es ist keine Esoterik, sondern es hat einen positiven...
Eine Notwendigkeit.
Es ist eine absolute Notwendigkeit für die Menschen, für ein längeres, gesundes Leben, was sich auch volkswirtschaftlich entsprechend bemerkbar macht. Jetzt ist der Mensch ja ein sehr komplexer Organismus und was wenig Beachtung findet, außer man hat ein Problem damit, sind Hormone. Jetzt hast du dich mit vielen Experten unterhalten. Was hast du bei diesen ganzen Gesprächen gelernt über Hormone, Hormonersatztherapien? Das ist wirklich ein wichtiges Thema.
Ja, ich fand die Aussage von Professor Johannes Huber, der Forscher in Hormonersatztherapie, aber nicht nur das, an der Uni in Wien war und immer noch ganz, ganz aktiv ist und viele Vorträge hält und so weiter, der gesagt hat, also wir haben zwei Steuerungssysteme, übergreifende, wichtige Steuerungssysteme in unserem Körper und das eine sind die Nerven und das andere sind die Hormone. Die kommunizieren über den gesamten Körper hinweg und sie kommunizieren auch untereinander. Und wenn man sich das anschaut, was allein das Östrogen im Körper der Frau, aber auch das Testosteron im Körper der Frau und des Mannes an Steuereffekten haben, unser ganzes Leben lang, bis sie versiegen, dann wird man natürlich hellhörig, wenn es heißt, ja, mit der Menopause geht dein Östrogen auf null. Mhm. Im Normalfall kann passieren, wenn du sehr viel Fett hast dass dein Fettgewebe ein etwas anderes Östrogen, aber immerhin noch ein Östrogen produziert. Dann geht es nicht ganz auf Null, aber hilft dir jetzt nicht weiter. Was da alles nicht mehr gesteuert wird. Das Immunsystem altert schneller, Stammzellen altern schneller, Kognition altert schneller, Hypophyse schrumpft. Also es sind Diabetesgefahr steigt und so viele Themen. Es ist allein das Östrogen. Das Wachstumshormon spielt eine ganz große Rolle, das im Alter auch weniger wird. Das Melatonin ist ein Hormon, das für uns eine große Rolle spielt, gerade auch für Schlaf, aber viele andere Funktionen. Und sich dessen bewusst zu werden, dass da die Evolution uns ja eben nicht für 70, 80 Jahre Lebenserwartung ausgelegt hat, sondern für 35, wenn es hochkommt. Die hat sich nicht darum gekümmert, ob wir jetzt noch einen schönen ausbalancierten Hormonhaushalt im Alter haben. Dafür gibt es keine Steuerungssysteme. Deshalb bin ich ein großer Fan des Ersatzes. Man muss es aber eben wirklich mit Sorgfalt und mit Messen machen, Messen angehen.
Es haben ja einige Menschen Angst, also Frauen wie Männer, vor der Hormonersatztherapie. Ich kann mich erinnern, es gibt eine schlecht gemachte Studie, die scheinbar wirklich alles versaut hat. Ich kann es gar nicht anders sagen.
Ja, WHI, Women's Health Initiative. Das ist, glaube ich, ein großes Verbrechen an dem weiblichen Teil der Menschheit. Weil das war eine große Studie in den USA, 80er, 90er Jahre des letzten Jahrtausends. Da hat man Frauen über 60, deutlich über 60, die Menopause schon lange hinter sich hatten, zum Teil Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten, Übergewicht etc., rauchten. Denen hat man Östrogen aus Stutenurin in hohen Dosen verpasst. Keine Gestagene, oder es gab, glaube ich, auch einen Arm dieser Studie mit Progesteron. Auf jeden Fall hat man dann festgestellt, das war gar nicht das Ziel, man wollte gar nicht eine Hormonersatztherapie testen, es ging um andere Themen, dann hat festgestellt, dass die Brustkrebsrate signifikant stieg. Und daraus wird bis heute, also es ist wie eine Sage und Legende, die sich in irgendwelchen Köpfen festgesetzt hat, wird immer noch die Sage gestrickt, also Hormone bei Frauen im Alter macht Brustkrebs. Und ganz viele sprechen mich an, weil ich mich ganz arg für eine Hormonersatztherapie engagiere. Ja, aber das geht doch nicht. Ich habe Angst. Hat damit zu tun, dass, kannst du es bestimmt bestätigen, in der ärztlichen Ausbildung, die Medizinstudenten lernen nichts über die Hormonersatztherapie. Sogar mein Co-Autor meines ersten Buches, Altern wird heilbar, hat noch in dem Buch gesagt, als seine persönliche Meinung, nein, auf keinen Fall Hormonersatztherapie, weil er kommt auch noch aus der Schule. Kann man niemandem einen Vorwurf machen, ist nur leider sowas von überholt. Und die Autoren dieser WHI-Studie haben vor einigen Jahren offiziell geschrieben, tut uns jetzt leid, diese Studie wurde falsch interpretiert. Und hat dazu geführt, dass die Nachteile der Hormonersatztherapie falsch dargestellt wurden. Und wichtig ist natürlich zu wissen, bioidentische Hormone, das heißt, die müssen identisch sein mit dem, was wir im Körper selbst produzieren, vor der Menopause, niedrig dosiert und immer geguckt im Blut, ob das dann nicht zu viel oder auch vielleicht zu wenig ist.
Absolut. Also es ist genau richtig, das, was du sagst. Wir müssen mit dieser Mär aufräumen, damit keine Frauen mehr Angst haben müssen vor Brustkrebs bei einer Hormonersatztherapie. Lass uns über ein anderes kontroverses Thema sprechen, die Abnehmspritze. Ozempic, Wegovy und wie sie alle heißen, erfahren einen Hype. Ich persönlich sehe es wirklich als ein Segen für die Menschheit, weil die Anwendung bei einem richtigen Patientenkollektiv, also sprich bei Übergewichtigen oder stark Übergewichtigen, große Vorteile hat. Wie siehst du das?
Hab auch ein ganzes Kapitel zu der Abnehmspritze im Buch. Das ist jetzt noch weiter aktualisiert worden, weil an dieser Spritze, an diesem Wirkstoff Semaglutid unter anderem, wird ja ganz intensiv geforscht. Und ich bin immer wieder extrem geflasht, positiv, ja, wenn ich schon wieder einen neuen Nebeneffekt dieser GLP-1-Rezeptoragonisten lese. Nierengesundheit wird gestärkt, Kognition wird gestärkt, Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Woran liegt das, dass eine solche Spritze so vielfältige Wirkungen haben kann? Weil es eben fast identisch mit dem Hormon ist, das wir selber produzieren. Dieses GLP-1 ist ein Hormon, das produziert wird, unter anderem in der Darmschleimhaut, das uns satt macht, das dem Gehirn sagt, du musst jetzt nicht mehr Hunger haben und viele andere positive Effekte hat. Unter anderem der Bauchspeicheldrüse sagt, mach mal Insulin. Aber eben auch zu den Fettzellen geht. Wir haben also auf dem Ganzen, in vielen Organen haben wir Rezeptoren für dieses GLP-1. Und diese geniale Erfindung des Rezeptoragonisten ist, dass dieses Molekül an einer einzigen kleinen Stelle verändert worden ist. Jetzt die Nachfolgegeneration dann nochmal anders. Und das wird halt nicht so schnell abgebaut. Hm. Das nehmen wir also auf und zusätzlich zu dem, was wir da selber produzieren. Und das wird nicht so schnell abgebaut, bleibt länger im Blutkreislauf. Und das hat diese ganzen positiven Effekte, kann eben auch dazu führen, dass man sich fühlt wie überfressen, zu satt, dass einem übel wird. Aber es ist von der Wirksamkeit her ein Segen für die Menschheit, behaupte ich jetzt. Es gibt immer wieder das Thema, ach, es macht Bauchspeicheldrüsenentzündung und vieles andere. Da gab es eine einzige Studie. Ich habe die Fachleute dazu gefragt, auch jetzt wieder nochmal den Professor Johannes Huber. Er sagt, wir finden immer das Haar in der Suppe. Es sieht so aus, als ob die GLP-1-Rezeptoragonisten wirklich ein Segen für die Menschheit sind. Bis wir das 100% wissen, wird es wieder dauern. Aber die ersten Studien zu dem Thema und die ersten Übersichtsstudien so sind einfach phänomenal.
Was auch sehr spannend ist, sind die Verjüngungstherapien, die du in deinem Buch beschreibst, die in den Laboren in Kalifornien, Singapur oder auch China erforscht werden. Was hat dich bei deinen Recherchen am meisten fasziniert?
Letztlich der Entdeckungsdrang. Hm. Ja. Wenn man sich die 12 Hallmarks of Aging anschaut, das sind die 12 Merkmale des Alterns auf zellbiologischer Ebene, und sieht, das ist so ein Kreis mit 12 Tortenstücken und jedes Tortenstück steht für ein riesiges Forschungsfeld. Und für jedes Forschungsfeld gibt es in der ganzen Welt Institute, Startups, die gucken, was passiert da im Zuge des Alterns und wo können wir da eingreifen, um diesen Prozess zu verlangsamen, zu stoppen oder vielleicht sogar rückwärts fahren zu lassen. Diese Begeisterung und dieses geht nicht, gibt's nicht, das hat mich unglaublich fasziniert. Ich war in der Bay Area vor 1,5 Jahren und habe da etliche Startups besuchen dürfen. Es ist elektrisierend. Mhm. Leider eben kriegen nicht alle genügend Geld zusammen, um ihre Forschung auch so zu kommunizieren. Ja, also haben sie nicht so gut kommuniziert, dass sie wirklich viel Geld kriegen oder haben so übertrieben, dass es keiner glaubt, was auch immer. Aber zum einen die epigenetische Reprogrammierung, die Small Molecules beispielsweise, da ist so viel in der Entwicklung, das ist faszinierend.
Ein anderes Thema, was mich sehr fasziniert, ist Stammzelltherapie. Und das ist auch so komplex, dass wir uns, glaube ich, auf wenige Themen beschränken sollten. Weil ansonsten artet das hier in mehrere Stunden aus. Aber was kannst du mir über Stammzellen, Stammzelltherapien und vielleicht auch Exosomtherapie in der Kurzform erzählen?
Die meisten verstehen darunter ja etwas, was schon im Gebrauch ist. Also es gibt ja die Stammzellentherapie zum Beispiel bei Blutkrebs. Es gibt die Stammzellentherapien, sogenannte autologe Stammzellentherapien. Ich habe auch selber schon eine gemacht, 2 sogar. Da nimmt man aus dem Bauchfett die eigenen Stammzellen, die in den Gefäßwänden des Fettgewebes sitzen, zentrifugiert die, nimmt dann noch und filtert die aus, aber nimmt da nicht alle anderen Zellen raus, sondern auch noch schon leicht entwickelte Stammzellen etc. und spritzt die dort ein, wo es weh tut. Also bei mir war es halt die Arthrose im unteren Lendenwirbelbereich und auch in den beiden Knien. Das sind Dinge, die werden im Augenblick auch noch weiter verfeinert, weiter untersucht. Die Exosomen gehören eigentlich ein bisschen dazu, sind nicht unbedingt immer Stammzellen-Exosomen, die genutzt werden, sondern das sind kleine Bläschen, die Zellen abschnüren, wenn sie sich in einem bestimmten Zustand befinden. Es gibt sogenannte Bläschen, Exosomenbläschen, die für Entzündungsprozesse sorgen. Mhm. Es gibt aber auch welche, die genau das Gegenteil bewirken. Und Bläschen zu eliminieren, also zu extrahieren aus dem Blut, da muss man nicht das Fett nehmen aus dem Bauch, was unangenehm ist und fies. Und die dann in diesen Zustand zu versetzen, dass sie positiv wirken, da arbeiten auch schon einige in der Praxis sehr erfolgreich damit. Finde ich sehr, sehr spannende Ansätze. Da wird aber sicherlich noch sehr, sehr viel mehr kommen, weil zum Beispiel die induzierten pluripotenten Stammzellen, IPSC, das sind die, die wir jetzt mit den Yamanaka-Faktoren künstlich aus unserer Hautzelle beispielsweise entwickeln können. Und dann tun wir, das ist irre, wie weit die Forschung schon ist, bestimmte Faktoren dazu und können diese verjüngte Hautzelle, die können wir dann, oder es ist ja dann schon eine Stammzelle, die können wir dann wieder entwickeln lassen in alle möglichen Gewebe des eigenen Körpers. Niere, Bauchspeicheldrüse, was auch immer. Da wird ganz, ganz viel passieren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel die Stammzellenalterung selbst zu verlangsamen, ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld.
Hat die Stammzelltherapie bei dir geholfen?
Ja. Mich hat der Professor Alt, bei dem ich das gemacht habe, der hat mir nicht versprochen, dass ich wieder Knorpelwachstum habe. Das habe ich auch nicht überprüft. Das müsste man dann mit einem MRT nochmal tun. Aber Schmerzfreiheit, also die Entzündungsprozesse in diesen Bereichen, sind deutlich zurückgegangen. Ich habe bis heute, das ist jetzt mehrere Jahre her, ich habe bis heute keine Schmerzen mehr im Knie und auch nicht im unteren Lendenwirbelbereich. Und da diese Schmerzen auch zu einer Verkrampfung der Muskeln an beiden Seiten der Wirbelsäule geführt haben, das ist weg. Das ist wirklich phänomenal.
Ja, fantastisch. Glaubst du, dass wir es schaffen, innerhalb unserer Lebenszeit Organe noch zu verjüngen? Es ist ja wirklich kompliziert und klinische Studien sind sehr langwierig. Aber meinst du, wir beide werden das noch erleben?
Ja, wenn die Zulassungsverfahren nicht beschleunigt werden, dann könnte ich mir vorstellen, werden wir das vielleicht im Alter von wir beide, na, du bist ja jünger als ich, im Alter von 85 vielleicht oder von 90 erleben, ja. Eine Company gibt es, die heißt Turn Bio, die machen die Technologie, die anwenden, ist mit mRNA. Ganz, ganz spannend, weil man da sicher sein kann, die mRNA wird innerhalb von 24 Stunden abgebaut. Und diese Faktoren dürfen halt nicht lange auf unsere Zellen einwirken. Dann wirken die auch nur 24 Stunden ein. Und so. Die sind auch schon ziemlich weit, aber auch bei Altos Labs beziehungsweise bei Biosciences, das ist die Company von David Sinclair, die sind auch schon sehr weit. Die haben es an Affenaugen schon geschafft, zerstörte Nerven wieder zu reparieren. Also das geht da schon ziemlich schnell. Nur um es dann wirklich breit für die Menschheit verfügbar zu machen, da muss es halt wirklich in Phase 1, Phase 2, Phase 3 Trials wahnsinnig teuer durchgeschleust mit positivem Ergebnis sein. Und das wird noch dauern.
Ja, aber wenn ich das so richtig höre, glaubst du schon, dass wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren deutlich andere Verjüngungstherapien haben werden, die uns länger gesünder leben lassen?
Ja, bin ich absolut überzeugt. Auch die Telomerverkürzung beispielsweise, die Schutzkappen am Ende unserer Chromosomen, da ist ja jetzt letztes Jahr erst die große, spektakuläre Studie veröffentlicht worden. TAC heißt das Molekül, auch wieder ein kleines Molekül. Und das hat man mit der Hochdurchsatztechnologie entdeckt, also über 100.000 Moleküle gecheckt in einem hochintelligenten Verfahren und hat dann 100 Moleküle gefunden, die dazu führen könnten, dass wir wieder Telomerase produzieren, also das Enzym, das unsere Schutzkappen verlängert, und zwar so, dass wir keinen Krebs kriegen. Phänomenal. Also könnte durchaus sein, dass das in den nächsten 10 Jahren zu einem Riesenerfolg führt.
Also du bist hochmotiviert und dein Buch motiviert auch die Leser dazu, sich intensiv mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Das haben wir beide zumindest gemein, aber auch viele andere. Aber gibt es einen Punkt, wo du sagst, hier mache ich für mich persönlich eine Grenze?
Ja, ich mache vor allem eine Grenze bei Versprechungen, die absolut illusorisch sind. Und es ist einfach so, dass wir noch gar nicht wissen, ob wir nicht Alterungsmechanismen in unseren Zellen haben, die unabhängig von Alterskrankheiten dazu führen, dass wir sterben. Zum anderen sollten wir die mit zum Beispiel iPSC-Zellen oder neuen Technologien wie epigenetischer Reprogrammierung überlisten können. Haben wir noch gar keine Ahnung, was eventuell an Side-Effects sich gerade in Richtung Krebs alles ergeben kann. Also Don't Die, der Titel der Netflix-Serie von Brian Johnson, ist ein super Marketing-Gag, um seine Blueprint-Produkte zu verkaufen. aber es hat von Zukunftsseriosität gar nichts.
Nina, wir könnten uns wahrscheinlich noch den ganzen Tag unterhalten, aber ich muss leider zum Abschluss kommen. Wenn du jemanden, der noch nichts über Longevity weiß, die ersten drei Schritte für ein gesünderes, längeres Leben geben könntest, was wären das für drei Schritte?
Ich würde sagen, pass auf, interessier dich für die Zellbiologie des Alterns, ja? Wenn du da mal einsteigst, wirst du süchtig, das ist so spannend. Aber wenn du da überhaupt mal anfangen willst, dann hör auf Oma. Oma hat immer gesagt, Kind, geh vor Mitternacht ins Bett, iss mehr Gemüse, mal runter von der Couch, mach Sport und dann reg dich nicht so auf, stress dich nicht. Wenn du das schaffst, wir können dir heute bis in die Tiefen der Zellbiologie erklären, warum das lebensverlängernd wirkt und vor allem die gesunde Lebensspanne ausweitet. Aber wenn du damit Oma anfängst, da hast du schon viel richtig gemacht.
Ja, super. Liebe Nina, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Buch. Ich habe es komplett gelesen, von vorne bis hinten. Es ist extrem spannend. Du fasst den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammen. Es ist wirklich für jeden einfach zu lesen und zu verstehen. Also nicht nur für Ärzte oder Leute, die sich damit auseinandersetzen. Mich hat es motiviert, noch intensiver auf die eine oder andere Sache zu schauen. Und von daher vielen Dank für dein Streben, für deine Mission, den Menschen zu helfen, länger gesünder zu leben. Vielen Dank.
Oh, und ich bedanke mich, Hadi, für dieses Kompliment. Es tut wahnsinnig gut. Es war eine irre Arbeit, dieses Buch.
Das glaube ich.
Und ja, das ist jetzt so ein bisschen Balsam für die Seele. Danke sehr.
Ich danke dir.
Die Fakten der Folge.
Nina hat uns erklärt, nicht jeder Mensch altert gleich. Der Prozess verläuft individuell und betrifft Organe unterschiedlich. Dank neuer Biomarkeranalysen, zum Beispiel Proteommessungen, wird es bald möglich sein, genau zu erkennen, welches Organ zuerst altert. Das bedeutet, es gibt keine allgemeingültige Lösung, um das Altern zu verlangsamen. Stattdessen braucht es personalisierte Longevity-Strategien, die auf individuelle Messwerte abgestimmt sind. One fits all funktioniert hier nicht. Nur wer seinen Körper versteht, kann gezielt gegensteuern. In der Forschung machen wir rasante Fortschritte. Epigenetische Reprogrammierungen mit den Yamanaka-Faktoren können in Zukunft Organe oder sogar den gesamten Körper verjüngen. Aber auch Stammzelltherapie entwickelt sich weiter. Forscher arbeiten daran, Stammzellen zu revitalisieren und gezielt einzusetzen. Drei zentrale Biomarker sollten wir für unsere Langlebigkeit im Auge behalten. Unsere Tiefschlafqualität, unsere Herzfrequenzvariabilität und unsere Blutwerte. Und was Nina noch einmal eindringlich betont, Ziel ist es nicht, das Leben einfach nur auf 150 Jahre zu verlängern, sondern die Gesundheitsspanne auszudehnen, also möglichst lange fit und gesund zu bleiben. Prävention ist dabei entscheidend. Schon einfache Maßnahmen wie guter Schlaf, weniger Stress, regelmäßige Bewegung und eine pflanzenreiche Ernährung haben nachweislich positive Effekte auf das Altern. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne, um keine weiteren spannenden Folgen rund um Gesundheit, Innovation und Longevity zu verpassen. Und merkt euch immer, Langlebigkeit beginnt nicht erst in der Zukunft. Wir können schon heute viel dafür tun, gesund älter zu werden. Falls ihr noch Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder: Magen-Darm-Beschwerden mit Linksliegen reduzieren. Die Art und Weise, wie du schläfst, kann deine Verdauung erheblich beeinflussen. Das liegt daran, dass unser Verdauungssystem einer bestimmten Anatomie folgt. Der Magen liegt hauptsächlich auf der linken Körperseite und ist mit der Speiseröhre und dem Dünndarm verbunden. Wenn du auf der rechten Seite schläfst, kann die Magensäure leichter in die Speiseröhre zurückfließen, was zu Sodbrennen oder Reflux führen kann. Beim Schlafen auf der linken Seite hingegen bleibt der Magen in einer natürlichen Position und die Schwerkraft hilft, die Magensäure dort zu halten, wo sie hingehört. Ein Bonustipp: Leg ein Kissen hinter deinen Rücken, um die Position im Schlaf beizubehalten. Also mal ein Random Reminder in dieser Woche: Magen-Darm-Beschwerden mit Linksliegen reduzieren. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.